Hallo und herzlich willkommen beim RMS-Podcast Unerhört Kreativ. Eine Podcast-Reihe, in der wir dem Thema Kreativität auf den Grund gehen und euch vielleicht auch komplett neue Aspekte zum Thema Kreativität präsentieren. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Ich bin der Wolfgang Walluch, Radiomoderator, und meine Kollegin Gini Lampe. Sie ist nicht nur Moderatorin, sie ist Sängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Influencerin, und ich bin wahnsinnig froh, dass wir das gemeinsam machen.
Hallo. Ich versuche mich ausgewogen zu ernähren. Viel Obst und Gemüse und natürlich auch gern mal ein Wiener Schnitzel. Das sag nicht ich, nein, das sagt der Spitzenkoch Thomas Dorfer, unser heutiger Gast. Der Kärntner Koch, der seine Erfahrungen unter anderem in Australien, Deutschland und in der Schweiz sammeln durfte, zählt zur Crème de la Crème der besten Köche Österreichs. Sein außergewöhnliches Talent und seine Fähigkeiten brachten ihn in mehrere Sterne-Restaurants und schließlich ins berühmte Landhaus Bacher in der Wachau, in dem er heute Küchenchef ist. 2005 schaffte er es, als erster Österreicher im wohl intensivsten und herausforderndsten Kochwettbewerb der Welt, dem Bocuse d'Or, auf den 6. Platz. 4 Jahre später wurde Thomas Dorfer von Grand Millau zum besten Koch des Jahres gekürt. Auch auf den sozialen Medien ist Thomas Dorfer sehr aktiv. Für seine fast 15.000 Follower auf Instagram postet er vor allem ästhetisch kreative Bilder seiner kulinarischen Höhepunkte, die den Followern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Als Küchenchef im Landhaus Bacher empfängt er mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter Liesel Wagner Bacher, ebenso Sterneköchin, zahlreiche Gäste, die sich in diesem idyllisch gelegenen Familienbetrieb in niederösterreichischen Mautern an der Donau so richtig verwöhnen lassen. Und ich lasse mich jetzt auch verwöhnen. Lieber Herr Dorfer, wir sind bei du.
Wir sind bei du.
Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Also ich bin selber sehr gespannt, was heute auf mich zukommt. Bin für alles bereit und ja, wir können loslegen, glaube ich.
Ja, und bevor wir loslegen, muss ich eins festhalten. Ihr dürft heute von mir keine Objektivität erwarten, weil ich unseren heutigen Gast hündisch verehre, ja, ob seiner Leistung. Lieber Thomas, Frage an dich gleich am Anfang. Erstens, wie geht's dir heute und warst du heute schon kreativ?
Mir geht's eigentlich sehr gut, ich habe frei. Das ist auch immer ganz ein wichtiger Teil in unserem Beruf, dass man auch die freien Tage richtig nützt. Bei mir fängt es in der Früh immer so ein bisschen an. Ich brauche da so ein paar Minuten oder vielleicht sogar eine Viertel, eine halbe Stunde für mich, wo ich meinen Kaffee trinke, wo ich die Zeitung lese. Ich halte es da ein bisschen mit dieser japanischen Philosophie, das Ikigai. Also das ist etwas, man muss sich so diese Kleinigkeiten suchen, die eigentlich das Leben besonders lebenswert machen, aber das können so ganz kleine Dinge sein, wie in der Früh den Radio aufschalten, die Zeitung lesen und dann neben den Kaffee zu trinken. Das sind so kleine Rituale, die für mich den Tag ganz besonders starten lassen. Und ja, so fängt bei mir der Tag eigentlich immer an.
Und kreativ warst du heute schon?
Kreativ, ich habe heute mit meinen Lieferanten telefoniert. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Was gibt es Neues? Die Saison startet mit diversen Gemüsen oder Früchten auch immer. Und das ist für mich dann immer auch der Ansporn, darüber wieder nachzudenken. Und das sind einfach immer so kreative Prozesse, die einfach passieren und sagen, was machen wir draus? Was wird das nächste Gericht sein, was ich mit meinem Team besprechen werde? Und also man denkt immer drüber nach, was kann man Neues machen? Und ja, man ist immer am Weg dabei.
Was ist deine Lieblingsspeise?
Das ist also eine Frage, die unglaublich schwierig zu beantworten ist. Also ich liebe natürlich die Kärntner Hausmannskost. Wie man hört, ich bin ein Kärntner, gebürtiger. Über Kärntner Käsnudel oder Kärntner Nudel, da geht fast nichts drüber. Aber es ist natürlich auch immer so situationsbedingt. Ich gehe gerne in ein gutes Sterne-Restaurant zum Essen und genieße einen tollen Abend mit meiner Frau. Ich gehe gerne in ein gutes Wirtshaus mit Freunden und genieße eine gute Hausmannskost und eine bürgerliche Küche. Es muss halt einfach gut zubereitet sein mit tollen Produkten. Und Lieblingsspeisen hat man als Koch vielleicht gar nicht so. Es gibt so schon, wo das Herz dran hängt, und das sind eher dann die Wurzeln, meine Kärntner Wurzeln.
Okay. Ich meine, Thomas, die Gini hat ja in deiner Vorstellung auch ein bisschen uns näher gebracht, wie kreativ du bist als Koch. Und ich glaube, das ist auch für jeden nachvollziehbar. Ein Koch, ein guter Koch, der muss einfach kreativ sein. Aber ich habe mir gedacht, wie ich mir deinen Lebenslauf angeschaut habe,
Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Ich meine, du bist der Schwiegersohn von der Liesl Wagner-Bacher, die Doyen der österreichischen Küche. Ja? Ja, ja. Arbeitest auch in dem Betrieb. Ja? Darüber hinaus die Gastronomie, ein Thema, das natürlich sehr stark beurteilt wird. Ja? Gastrokritiker, Gäste, die oft beinhart sind mit ihrer Kreativität. Das heißt, die Rahmenbedingungen, auf der einen Seite, du musst kreativ sein, damit du Leute anziehst, damit dein Betrieb läuft. Auf der anderen Seite, aber die Rahmenbedingungen oft gar nicht so leicht. Ne? Da hat man die Überschwiegermutter, da hat man sehr, sehr kritische Gäste. Ist da eine Kreativität, wo man sagt, ich arbeite frei von der Leber weg als junger Wilder. Ist das in diesem Rahmen überhaupt möglich?
Ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Landhaus Bacher, habe davor wirklich tolle Stationen gemacht, habe tolle Küchenchefs gehabt, die einem immer auch freie Hand gelassen haben bei der Mitentwicklung von Gerichten. Wichtig ist zum einen aber, glaube ich, um kreativ zu sein, dass man die Basis auch beherrscht. Also die Basis von einer österreichischen klassischen Küche. Ich habe dann noch das Glück gehabt, einen Küchenchef zu haben, der eine klassische französische Küche sehr forciert hat. Ja. Und mit diesem Fundament, wenn man weiß, wie man einen guten Fond ansetzt oder wie man Fische perfekt zerlegt und zubereitet, da geht es einmal zum einen darum, dass man das Fundament hat. Und dann kann man auch natürlich unglaublich kreativ sein, was natürlich in den letzten Jahren sich schon sehr verändert hat, sind natürlich diese Einflüsse, die von außen kommen durch die Social Medias. Wenn man auf Instagram so ein bisschen durchschaut, welche tollen Speisen rund um die Welt gepostet werden, und auch das kann beeinflussen. Es beeinflusst jetzt nicht unbedingt meinen Stil, aber es ist trotzdem, man sieht, was auf der Welt einfach passiert. Die japanische Küche ist etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, wobei ich selber noch nie dort war, weil die Japaner so unglaublich produktbesessen sind und produktfokussiert und mit diesen Voraussetzungen natürlich ein gutes Fundament, beste Produkte, da tut man sich dann schon sehr leicht, was Neues zu kreieren. Man muss aber auch, das muss ich schon sagen, ich bin jetzt 20 Jahre im Landhaus und habe sehr viele Jahre parallel mit meiner Schwiegermutter gearbeitet. Ja. Und das war, auch wenn man es vielleicht gar nicht glauben mag, es war eigentlich nie schwierig, weil sie hat mir immer den Platz gelassen, mich zu entwickeln, hat am Anfang natürlich noch ihren Stil, klarerweise, für das Landhaus Bacher ja auch bekannt war, gekocht. Und wir haben uns dann trotzdem beide weiterentwickelt. Sie hat auch von mir ein bisschen was mit angenommen. Sie war auch dafür bereit. Das muss man auch sagen. Das ist ja auch nicht so einfach.
Ja, Entschuldigung, ich muss da einhaken, Thomas. Ja. Hat es da nie so eine Situation gegeben nach dem Motto, du, das haben wir immer so gemacht?
Nein, nicht unbedingt. Also okay. Ich habe schon auch gewusst, als junger Koch, wo dann auch mein Platz ist, dass man natürlich nicht alles über den Haufen werfen kann, wenn man irgendwo hinkommt. Und ich bin halt in diese Familie reingekommen. Und es hat mir immer Spaß gemacht, weil ich immer eine freie Hand gehabt habe. Und trotz alledem, ich konnte mich super entwickeln. Und wie gesagt, 20 Jahre sind jetzt vergangen. Seit einigen Jahren mache ich das jetzt halt alleine quasi. Aber ihr Rat ist immer noch wichtig. Oder wenn es mal Tipps geben kann und umgekehrt. Also wir profitieren ja nach wie vor voneinander.
Und wann ist für dich ein Gericht oder ein Koch kreativ? Was muss der Koch haben oder das Gericht haben, wo du sagst, boah, das ist eine gute Idee, das ist wahnsinnig kreativ?
Ja, also es ist schon so, ich versuche meinen Mitarbeitern auch immer ein bisschen so was beizubringen, dass man ein bisschen querdenken auch muss. Also man muss ab und zu gewisse Sachen in Frage stellen. Warum macht man das so? Es darf halt nie natürlich das Handwerk außer Acht gelassen werden. Das gehört ja zu unserem Beruf natürlich dazu. Das ist ganz wichtig, dass man gewisse Sachen beherrscht. Und es gibt halt so Sachen, die immer so waren. Man kann das auch irgendwo natürlich ein bisschen hinterfragen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach ein bisschen querdenken. Eine Tafelspitz zum Beispiel, das war so eines von meinen ersten wirklichen Signature-Dishes, das ich da kreiert habe, das war das Tafelspitz-Raviolo. Da habe ich halt alle mir den Tafelspitz hergenommen und gesagt, was kann ich daraus machen, weil wir dann nicht ein Wirtshaus sind, wo man quasi einen klassischen Tafelspitz servieren würde. Was kann ich daraus machen und das unseren Gästen nahebringen, vor allen Dingen der Gast, der in die Wachau kommt oder nach Österreich kommt, damit er irgendwie mit dieser Tradition einfach konfrontiert wird. Und ich habe halt dann eine Ravioli gemacht, habe das Fleisch als Gemüse, als Füllung für die Ravioli verarbeitet, habe die Kartoffel, die bei einem Tafelspitz als Röstkartoffel dabei sind, in Form des Teiges dazugegeben. Der Semmelgren ist eine Soße geworden. Der Apfelgren, der klassisch dazu gehört, das war dann ein Gelee von Apfelsidre mit Teigkongresse gemischt. Und dann ist eigentlich so ein Gericht entstanden, das unglaublich kompatibel natürlich mit dem Wahauer Weißwein ist. Und die Gäste haben es gefeiert, weil es halt natürlich ein neuer Zugang zu einer österreichischen, traditionsreichen Speise war. Ich würde mir jetzt dann sowas nicht anmaßen, beim Wiener Schnitzel zu machen, weil das kann man eigentlich nicht besser machen. Oder auch der Marillenknödel. Aber es gibt schon ein paar so Dinge, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann. Und das versuche ich auch meinen Mitarbeitern irgendwie mal so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Und sie auch ein bisschen zu fordern.
Das heißt, gewisse Regeln darf man schon brechen, damit man kreativ sein kann und nicht sagen, oh, das darf man nicht, weil der Tafelspitz ist, so wie er ist. Und
unbedingt. Ja. Man muss immer offen offen sein für Neues. Man lernt ja auch sehr viele Techniken, wenn man so die letzten Jahre beobachtet, wie hat sich die Gastronomie entwickelt. Früher war die klassische französische Küche, das war das Einzige, was auf der Welt, in der kulinarischen Welt gezählt hat. Dann haben die Spanier die Küche revolutioniert mit unglaublichen kreativen Zugängen. Hat dann immer ein bisschen so, leider, das ist dann verschrien worden als die Molekularküche. Molekular klingt immer nach Labor. In Wahrheit, also es war aber nicht so. Die Spanier haben einfach unglaubliche Denkprozesse gestartet, haben sich zurückgezogen. Dieses berühmte Restaurant, das El Pulli.
Das ist in Barcelona, oder?
Ja, ein bisschen außerhalb. Das gibt es ja mittlerweile auch schon nicht mehr.
Oh nein, ich wollte es unbedingt mal sehen.
Ja, und es ist ja auch so, diese Köche, die so unglaublich erfolgreich sind mit diesen Dingen, die polarisieren natürlich auch, aber da ist irgendwann einmal auch dann der Zenit erreicht und es kann irgendwann nur mehr bergab gehen. Und die meisten von diesen international gefeierten Köchen, die sperren dann das Lokal einfach irgendwann einmal zu, weil sie sich dann einfach wieder neu erfinden wollen und erfinden müssen, weil es wird dann viel kopiert und man muss dann einfach auch was Neues starten. So war es halt auch beim El Bulli. Und aufgrund dessen, was die Spanier gemacht haben, ist dann die Gegenbewegung dazu, war dann die skandinavische Küche. Das war dann das nächste große Ding, die unglaublich kreativ wieder gearbeitet haben mit den Produkten aus der Natur, sehr reduziert. Wir sehen eigentlich auch sehr viel Potenzial in der österreichischen Küche, in der alpinen Küche. Und ich glaube, dass da ganz viel kreatives Potenzial drinnen ist, vor allem diese Traditionen, die in unseren Regionen sind, auch für den internationalen Gast so spannend zu machen, dass er herkommt und nicht nur des Wiener Schnitzels nach Österreich fährt.
Ja, das glaube ich auch. Weil Thomas, du hast jetzt gesagt, gute Ausbildung, ein Basiswissen, das ist das Fundament einer kreativen Küche. Dann gibt's natürlich die weltweiten Trends, Molekularküche, Nordic Cuisine und. Aber wie machst du das? Wie ist dein kreativer Prozess, dass du dich von anderen Kolleginnen abhebst? Was deine Küche so besonders macht.
Ja, also ich mag gerne eine gut gewürzte Küche. Das ist einmal etwas, was bei uns schon auch sehr wichtig ist. Ich sage immer, wir wollen eine charakterstarke Küche machen. Das muss gut gewürzt sein. Das darf auch mit den Aromen sehr unterschiedlich sein. Also es muss aber dann trotzdem am Teller wieder eine gewisse Balance finden. Ich verwende gerne unterschiedliche Säureprodukte, also ob Essig oder Zitrusfrüchte oder auch Schärfe irgendwo, um eine gewisse Abwechslung in ein Gericht reinzubringen. Aber es muss dann zu guter Letzt trotzdem immer noch ausbalanciert sein. Also es muss trotzdem sehr harmonisch sein, aber es darf auch irgendwann mal ein bisschen die Säure vorherrschen, aber da muss wieder die Balance sein, dass irgendwo wieder etwas Süßliches dabei ist. Und das sind Sachen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich muss ab und zu ein Gericht nicht zu Tode kochen und probieren. Also ich habe im Kopf so eine Vorstellung, das könnte passen. Ich schreibe mir das dann auch auf. Das ist für mich auch immer ganz ein wichtiger Punkt. Ich sitze dann halt im Büro und schreibe das nieder, diese kreativen Gedanken, und dann gehe ich zu meinen Mitarbeitern und dann wird das probiert. Man profitiert natürlich auch, ganz wichtig, man muss auch offen sein, und da habe ich unglaublich tolle Mitarbeiter an meiner Seite, die da genau auch in diese Kerbe reinschlagen können, die verstehen, was wir für Küche im Landhaus Bacher machen und auch schon sehr lange dabei sind, und auch dann, das ist dann auch sehr einfach, wenn die Leute dann auch schon wissen, wie man ein bisschen tickt. Und da entstehen natürlich schon noch, auch ab und zu hat man vielleicht so eine Idee, wie das sein muss.
Ja.
Und dann kommt halt mein Sous-Chef und sagt, Chef, aber was halten Sie davon, wenn wir das einmal dazu ausprobieren? Und das ist dann auch immer so, allein ist es zwar gut, wenn man was schafft, aber im Kollektiv tut sich noch viel, viel mehr.
Ah, Entschuldigung, da muss ich nachhaken, Thomas. Aber ist das nicht eine Geschichte, wenn man so ein Spitzenkoch ist wie du, geht es da nicht auch um ein Stück weit Eitelkeiten? Weil man selber der ist, der das kreiert hat, weil man selber ist, der dann Sterne ausgezeichnet wird, Hauben, Koch des Jahres ist. Nimmt man das dann so easy-cheesy an vom Sous-Chef?
Absolut, ja. Also mir geht es halt so. Und ich denke, dass viele andere Kollegen genauso denken, weil es ist ja ein Team. Sport, sagt man halt, ist eine Teamleistung. Ich allein kann gar nichts bewirken, weil wenn wir unser Restaurant ausgebucht voll haben und ich stehe allein in der Küche, dann funktioniert das einfach nicht. Also meine Leute müssen schon wissen, was sie zu tun haben, müssen aber auch, und das ist auch sehr wichtig, eine gewisse Wertschätzung auch bekommen, weil die müssen ja Freude haben bei dem, was sie tun. Also es nutzt mir ja nichts, wenn die Leute frustriert in der Arbeit stehen und sich nicht selber irgendwie mit einbringen dürfen. Und wenn er sagt, eigentlich hätte ich auch eine gute Idee, aber der Chef lässt mich nicht. Also die Leute werden ja nicht lang bei mir bleiben. Und ich möchte ja auch allen die Chance geben. Man sieht da schon Unterschiede auch. Der eine hat ist ein bisschen kreativer, hat auch schon vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, weil er viele Sachen gesehen hat. Junge Leute, die bei uns in der Küche sind, die das vielleicht gar nicht gekannt haben, wie das funktioniert, die lernen auch beim Zuschauen und wie gesagt, es ist schon wichtig, dass auch jeder Mitarbeiter, der da ist, Service wie Küche, das ist ja, geht ja nur im Gesamten, sich auch dafür mitverantwortlich fühlt für den Erfolg, den wir zusammen feiern. Ich bin zwar dann der, der dann die Runde zu den Gästen gehen darf und mir das Lob oder auch Kritik abhole, was ja auch ab und zu passiert, was ja auch passiert, wenn man irgendwie, ich muss auch damit rechnen, ja, dass das was mal schiefgegangen ist. Aber auch die Mitarbeiter sollen das dann auch spüren, dass sie ein ganz wichtiger Teil von dem sind.
Mhm. Kannst du überhaupt normal in ein Restaurant gehen? Oder sitzt du dann immer da und bewertest die Speisen und bewertest, war das kreativ, war das gut, war das... Bewertest du andere Köche automatisch, wenn du irgendwo essen gehst?
Also ich glaube nicht mehr wie jeder andere. Also wenn ich irgendwo hingehe zum Essen und es schmeckt mir, dann ist das für mich wunderbar. Und wenn ich jetzt irgendwo einen kochtechnischen Fehler sehe, okay, dann weiß ich halt, dass sowas auch mal passieren kann. Es kommt immer darauf an, was dann. Ist das Fleisch ein bisschen zu viel gegart? Ist der Fisch zu glasig? Was auch immer. Das fällt mir natürlich eher dann einmal auf. Aber ich würde nie jetzt dann auf die Idee kommen, dort zu sitzen. Und ich möchte mir den Tag auch nicht oder das Essen nicht selber verderben, indem ich jetzt alles analysiere. Ich möchte das genauso genießen. Und das ist eigentlich so richtig, glaube ich.
Thomas, das war mir jetzt zu nett als Antwort. Sorry. Ja. Ich meine, du musst jetzt keine Namen nennen. Ja? Aber hast du nicht schon einmal eine Kollegin, einen Kollegen gehabt, der jetzt von mir aus von der Gastrokritik hochgefeiert wurde und du das gegessen hast und hast dir gedacht, ach so ein Schatz, ja. Das muss da auch vorkommen, ne? Wo man die, von mir aus die kreativen Gedankensprünge einiger Kollegen dann nicht mehr nachvollziehen kann. Das muss keine Namen sein.
Nein, schon. Also natürlich geht ich bin auch international sehr viel unterwegs in unterschiedlichen Restaurants und natürlich passiert das ab und zu dann, wo man dann sagt, okay, was hat sich der Koch jetzt bei dem Gericht gedacht, was sich vielleicht auch nicht gleich sofort als das Wundergericht entpuppt. Also im Großen und Ganzen so schlecht gegessen habe ich noch nirgends, dass ich jetzt dann so drüber nachgedacht hätte.
Er ist einfach ein netter Kerl, kannst du sagen, was du willst.
Also, du hast ja auch zwei Kinder, ne? Zwei sind's.
Zwei, ja.
Nach wie vor.
Nach wie vor, ja.
Und inwiefern sollte Kreativität deiner Meinung nach schon im Kindesalter gefördert werden? Legst du da bei deinen Kindern selber Wert drauf, dass die auch kreativ sind oder in so einen kreativen Beruf vielleicht mal kommen? Oder sagst du, na, entwickelt sich?
Absolut. Es ist natürlich, für uns ist auch sehr wichtig, dass man die Familie zusammen, dass man das einfach genießt, auch die Zeit. Jetzt dann mit dieser, auch durch die Corona-Zeit, wo man natürlich irgendwo das Glück gehabt hat, man muss es ja auch so sehen, sehr viel Zeit mit den Kindern zu verbringen und du tust ja dann auch nicht die ganze Zeit nur Fernsehen schauen, weil im Betrieb darfst du nicht aufsperren, wie wir es halt jetzt dann sehr oft und sehr lang gehabt haben und dann setzt man sich halt auch mit den Kindern auseinander und unsere Kinder sind natürlich schon in einem Alter, die sind jetzt keine Kleinkinder mehr, der Konstantin wird 15, die Florentin ist 13 und die sind natürlich Kinder, die die aufgewachsen sind in einer Großfamilie, sage ich jetzt einmal. Da ist auch meine Schwiegermutter, die das immer sehr gern gemacht hat mit den Kindern, wie sie noch klein waren. Die sind in den Musikgarten gegangen, da haben sie gerne mit Instrumenten gespielt und das hat meine Schwiegermutter alles gemacht. Oder sie ist zu diversen Theaterstücken gefahren mit den Kindern, wie sie noch klein waren und haben sich irgendwas angeschaut. Wir hätten die Zeit eventuell nicht so gehabt, weil wir im Betrieb gearbeitet haben. Aber unsere Kinder sind eigentlich mit dem immer aufgewachsen, mit künstlerischen Aktivitäten, ob das Musik war oder Theater, wo sie dann hingefahren sind. Und sie erleben ja bei uns auch im Betrieb eine Kreativität in Form, natürlich nicht nur in der Küche, sondern auch meine Frau überlegt sich mit unserer Sommeliere zusammen, wir wollen eine neue Weinbegleitung machen. Und da muss man auch kreativ sein, um auch ein bisschen diese eingefahrenen Pfade zu verlassen, neue Winzer zu entdecken. Und da muss man auch ein bisschen unterwegs sein. Und auch das ist Kreativität. Oder das Lokal, wie man es schön dekoriert. Auch da muss man kreativ sein, dass es zur Saison passt. Trotzdem, dass es nicht kitschig wirkt, dass es elegant ist. Und auch da muss man sich was einfallen lassen. Und die Kinder kriegen das bei uns schon auch so mit. Und Die sind sehr selbstbewusst, unsere Kinder. Unsere Tochter spielt sehr ambitioniert Fußball.
Cool.
Und der Konstantin ist sowieso so ein bisschen ein Freigeist, der so unglaublicher Gastgeber schon ist, der mit den Leuten sehr gut kommunizieren kann, wenn er im Service ein bisschen mithilft.
Sollen die Kinder in deine Fußstapfen treten oder wäre das schon dein Wunsch, dass du sagst, irgendwie ein Kind macht das mal dann wie du?
Nein, ich glaube, das wäre ganz falsch. Also man freut sich, wenn die Kinder wahrscheinlich den Weg dann einschlagen, den man selber gewählt hat. Ich habe ein paar so kleine Anekdoten aus meiner Vergangenheit. Mein eben Bruder, der ist älter und der ist auch Küchenchef. Und ich war damals 14 und habe im Sommer 4 Wochen bei ihm gearbeitet, in der Küche. Und ich habe damals eigentlich für mich schon entschieden gehabt, ich möchte Koch werden. Und er hat mich 4 Wochen richtig gequält. Also, er wollte mir einfach die Härte des Berufs zeigen. Also, er hat sich immer gesagt, ich mach was anderes, aber wer nicht kocht, das ist ein Beruf, der ist so anstrengend und nicht so familienfreundlich, natürlich, wenn man am Wochenende arbeiten muss. Aber irgendwie hat mir das dann noch viel mehr bestärkt, was ich jetzt eigentlich will, weil das ist also eine Dynamik und er ist ausgezeichneter Koch und ich habe auch gesehen, wie er, mit welcher Liebe das er arbeitet, auch wenn er nebenbei mir die Härte gezeigt hat, aber man sieht aber auch wieder auf der anderen Seite, mit wie viel Liebe man in dem Beruf drinnen ist, wenn man was gern macht und auch das hat mich dann so unglaublich motiviert, dass ich gesagt habe, ja, das war das beste Praktikum und das hat mich bestärkt. Er hat eigentlich nie das erreicht, was er wollte, dass er den Beruf nicht ausübt und jetzt ist er froh, dass er es nicht geschafft hat.
Gott sei Dank.
Weil er auch sehr stolz drauf ist und ja, also wie gesagt, die Liebe gehört schon auch ein bisschen dazu,
zum
Beruf.
Ja, das glaube ich. Gehen wir noch einmal zurück zu deinem kreativen Prozess in der Küche.
Ja.
Weil man stellt sich das als Laie dann oft so vor, ein Koch kreiert ein neues Gericht und sagt, ja, dann nehme ich ein bisschen was von hier, von ein bisschen was davon und dann muss ich das abschmecken. Ja, ich meine, das klingt alles sehr, sehr blumig und schön und kreativ und frei. Ja. Und dann immer aber in der Haubenküche, in der ja du auch tätig bist, da geht es natürlich schon auch um Präzision. Weil
absolut.
Da geht es ja auch darum, dass das Rezept dein Sous-Chef, deine anderen Mitarbeiter auch nachmachen können. Und zwar in gleichbleibender Qualität, auch wenn du nicht immer selbst in der Küche stehst. Also wie können wir uns das vorstellen? Musst du dann wirklich, wenn du etwas Neues kreierst, dass du sagst, mit der Apothekerwaage daneben, da gehört das und das noch dazu?
Ja, die Apothekerwaage vielleicht nicht unbedingt, aber die Präzision ist schon sehr wichtig. Es ist ja schon so, dass Gäste, die zu uns oder in ein Lokal unserer Kategorie gehen, auch unglaubliche Erwartungshaltungen haben. Also das ist ja schon irgendwo, das ist schon ein Druck, den man dann selber auch hat, wieder was Neues zu machen. Ich könnte jetzt auch die Speisekarten hernehmen vom letzten Jahr und sagen, das haben wir letztes Jahr gemacht, das war so super, da wissen wir schon, wie es geht. aber das ist ja auch nicht unser Anspruch. Wir wollen ja die Gäste auch immer überraschen.
Ja.
Und ein Menü in ein Spitzenrestaurant hat seinen Preis. Aber es ist für uns immer so, der Gast muss dann hinterher rausgehen und sagen, okay, das war jetzt vielleicht oder hat einen gehobenen Preis gehabt, aber es war jeden Euro wert. Also es muss da auch die Preis-Leistung einfach passen.
Ja.
Und wir wollen mit unseren Gerichten die Gäste natürlich überraschen, ihnen ab und zu vielleicht auch, sind auch ab und zu wichtig, so vielleicht so Kindheitserinnerungen ein bisschen auszuspielen oder diese Geschmäcker, die man von früher noch kennt, und die irgendwo in einen Teller reinzupacken. Und an dem arbeiten wir auch sehr intensiv und kreativ. Wie gesagt, ich nehme jetzt als Beispiel die Paradeiser-Saison her. Ich liebe ja. Paradeiser. Das ist für mich ein Gemüse, da könnt ihr nicht genug kriegen davon. Wir kriegen dann unsere Paradeiser vom Erich Stekovic, ja. der ganz ein verrückter Typ ist, aber ja. im positiven Sinne, weil er so ein Idealist ist und einfach nur die besten Produkte machen will. Also seine Paradeiser, seine Paprika, seine Chili, sein Knoblauch, alles, was er hat, das ist einfach geschmacklich so gut. Das ist wie, wenn man, wie ich es aus meiner Kindheit kenne, wenn ich es aus dem Garten nehme, so sonnenwarm noch, und dann schneide ich mal das auf, ein bisschen Salz drüber. Das ist so. Und, ja. und das kennt man eigentlich, wenn man die Paradeiser mag, oder mit anderen Dingen ist das genau dasselbe. Und wir denken uns halt dann, okay, wie können wir, ohne das Produkt jetzt zu pürieren oder irgendwie so stark zu verändern, dass es trotzdem toll ausschaut, aber noch das Produkt in sich ist, und da arbeiten wir halt sehr intensiv mit dem Geschmack. Es geht immer alles nur um den Geschmack, und da muss man ab und zu auch kreativ sein, dass man da vielleicht auch ein bisschen sagt, okay, wie kann ich das erreichen? Mhm. Wie schaffe ich das? Vielleicht ein Teil von die Paradeiser ein bisschen andörren, antrocknen, damit sich das nur ein bisschen konzentriert, der Geschmack, unterschiedliche Konsistenzen, unterschiedliche Texturen. Das ist auch sehr wichtig, und das sind auch ganz viele so Kleinigkeiten, das dann wieder zusammenzufügen. Und es gibt kein Geheimrezept für Kreativität, ich sage jetzt einmal in unserer Küche, in meiner Küche. Ja. Vieles passiert spontan, wo man sagt, boah, das ist super, das müssen wir unbedingt für irgendwas hernehmen, weil halt vielleicht meine Mitarbeiter in der Situation, wo es ein bisschen stressiger ist, irgendwie was machen, und es ist halt nicht immer alles so nach dem gleichen Schema abgelaufen, und hat halt spontan improvisiert, und das ist irgendwie, wo ich gesagt, okay, das müssen wir uns merken, das müssen wir sofort aufschreiben. Oder auch irgendwie so eine Idee, wenn einer irgendwas im Kopf hat und sagt, An das müssen wir auch mal denken, da müssen wir mal drüber nachdenken.
Was war das ausgefallenste Gericht, was du je gekocht hast oder kreiert hast?
Also da muss ich vielleicht auch ein bisschen zurückgehen. Also ich habe einmal gemacht Beuschal-Ravioli mit Calamari.
Was?
Okay. Von der Konsistenz her vielleicht ähnlich.
Ja,
aber Beuschal mag ich gern.
Ja, und da habe ich so eine Ravioli-Phase gehabt. Du hast vorher das Beuschal-Ravioli gegeben, und dann hast du danach das Tafelspitz-Ravioli gegeben. Also die italienische Küche, ich bin ja Kärntner, sehr nah zur italienischen Grenze, gehört ein bisschen auch dazu. Und das war etwas, wo man sich vielleicht gedacht hat, okay, das passt jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt ganz so gut. Aber es war eigentlich super, weil Calamari sind in Wahrheit ja eher geschmacksneutral, sage ich einmal. Ja. Und das Beuschal mit den Aromen, mit ein bisschen Essig, ich habe damit getrocknete Paradeiser noch ein bisschen abgeschmeckt. Und das war eigentlich eine super Kombi, die vielleicht, das war damals Mitte, also so 2005, 2004, habe ich das Gericht einmal gemacht. Ein bisschen schräg.
Aber ich würde es essen, definitiv. Ich esse ja fast alles.
Und das hat auch ganz viele Fans gehabt. Also viele Leute. Ja. Man darf ab und zu auch den Gast nicht unterschätzen. Also Gäste sind schon sehr offen für sehr vieles. Wie gesagt, ich muss jetzt auch nicht übertrieben einen Leberkäse mit einer Himbeermarmelade servieren. Also das ist mir dann zu schräg. Ja. Aber es geht schon darum, dass Leute und Gäste offen sind für vieles. Es muss fundiert sein, es muss auch irgendwo sich rechtfertigen, dass man das gemacht hat. Mhm. Aber Leute sind schon bereit für vieles.
Was mich noch interessieren würde, kann man gastronomisch in dieser Haubenküche erfolgreich sein, kreativ sein und sich vorherrschenden Trends einfach widersetzen? Ich sage jetzt zum Beispiel, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, die sogenannte Rübenküche. Das alles muss immer ein Gericht mit der Rübe, dreierlei von der Rübe, blanchiert, geraspelt, eingelegt und so. Kann man dann auch so sagen, es gibt Trends jetzt, wo ich sage, na, inspiriert mich nicht, mache ich nicht mit und ist trotzdem erfolgreich. Geht das?
Na klar geht das, auf jeden Fall. Zum einen gibt es sehr viele Beispiele von Köchen, die gar nicht beeinflusst sind, weil sie Autodidakt sind und trotzdem unglaublich erfolgreich, weil sie halt nicht eben beeinflusst sind durch eine klassische französische Küche, durch Einflüsse der japanischen Küche, der sagt, ich mache einfach mein Ding und ich koche aus dem Bauch heraus, und das funktioniert genauso. Und wie, wie du auch gesagt hast, man muss nicht bei allem mit dabei sein, aber ich sehe es trotzdem auch als sehr wichtig, dass man offen ist und dass man sich wenigstens damit beschäftigt und dass man auch hinterfragt oder warum ist das jetzt gerade so ein Trend. Ich meine, es ist ja eh so, die Welt ist durch diese sozialen Medien und alles eh alles viel kleiner geworden.
Natürlich, ja.
Früher hast du Reisen geplant und langfristig irgendwo hin und ich denke immer noch an die Zeiten vor E-Mail und das war ja damals, wenn du einen Tisch irgendwo hast reservieren müssen, entweder hast du angerufen oder du hast einen Brief geschrieben, wenn du irgendwas wolltest. Auch Journalistenanfragen, entweder hat man dann angerufen oder hat einen Brief geschrieben, irgendwie, wir brauchen einen Termin und dann ruft man sich zusammen. Heutzutage schreibst du eine E-Mail und du möchtest innerhalb von der nächsten halben Stunde eigentlich eine Antwort haben, weil sonst, also, und das ist ja auch in der Küche passiert. Es ist alles so ein bisschen kurzweiliger geworden. Ein Trend überholt den anderen. Also wie gesagt, wir haben die spanische Küche gehabt, die skandinavische. Dann ist die südamerikanische Küche war dann einmal sehr stark.
Ja.
Die japanische Küche ist sicherlich etwas, was unglaublich spannend ist. Dann auch die alpine Küche hätte eine unglaubliche Berechtigung, weil da gehört ja nicht nur Österreich dazu, da ist ja Südtirol, die Schweiz, Frankreich, also das gehört ja auch alles zusammen.
Absolut, ja.
Weil Skandinavien ist ja auch nicht nur so groß wie Österreich, das ist ja auch ein riesiges Gebiet und mit unterschiedlichen Philosophien. Und ich glaube, dass das auch in Österreich ein großes Thema auch ist. Es ist auch ein großes Thema. Es gibt ja sehr viele Kollegen, die in diese Richtung arbeiten. Und irgendwann wird es auch so das nächste große Ding werden.
Das nächste große Ding. Was wird das nächste große Ding für die Menschen? Was willst du unseren HörerInnen sagen? Was würdest du ihnen sagen in Bezug auf Kreativität? Irgendein Tipp, irgendein Ratschlag, eine Aussage, irgendwas, wo du sagst, das will ich loswerden?
Mir ist es immer auch sehr wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Also der Druck, der da ist, man muss ab und zu vielleicht mit sich nicht immer so wichtig nehmen. Ich glaube, dass viele kreative Prozesse viel leichter sind, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt. Das klingt jetzt blöd, aber wenn ich immer nur drüber nachdenke, ich muss mir unbedingt was einfallen lassen, dann wird es immer schwieriger, weil das funktioniert dann bei mir auch nicht. Wenn ich sage, jetzt brauche ich unbedingt ein neues Gericht und es steht jetzt irgendwie so bevor, man muss jetzt was Neues machen, weil man einen Kartenwechsel hat, weil ein neues Produkt kommt. Das funktioniert dann nicht so gut, wenn ich mich nur damit beschäftige. Ab und zu muss man vielleicht auch mal sagen, okay, nein, jetzt denke ich mal nicht drüber nach und lasse das dann wieder auf mich zukommen. Und das ist halt für mich sehr wichtig. Ab und zu ein bisschen weniger drüber nachdenken, um dann wieder doppelt kreativ sein zu können.
Wow. Schöner Gedanke.
Wunderschöner Schlusssatz.
Ja, ich sage vielen lieben Dank, Thomas Dörfer, für deinen Besuch hier bei uns. Mit einem kleinen Kritikpunkt, weil es werden sich auch viele Hörerinnen und Hörer fragen. Wir haben einen der besten Köche des Landes. Wir haben keine Kostprobe bekommen.
Nein, keine Odeur für uns.
Ja, es tut mir leid.
Ja,
aber vielleicht werden wir eingeladen.
Ja, wir haben uns bemüht, trotzdem ein gutes Gespräch zu führen. Und sag ernsthaft, Thomas, danke für deine Ausführungen zum Thema Kreativität. Hat mich wirklich sehr inspiriert.
Ja, die Zeit ist schnell und kreativ vergangen.
Ja.
Danke.
Dankeschön.